Wir sind dabei, Schriftstellen zu lesen, in welchen der Begriff Geist für den inneren Menschen gebraucht wird. In Richter haben wir so eine Stelle, Richter 15, in den Versen 18 und 19. Richter 15, 18 und 19. Da ihn aber sehr dürstete, hier geht es um Simson, rief er Jahwe an und sagte: Du hast durch die Hand deines Sklavendieners dieses große Heil gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so dass Wasser herausfloss, und als er trank, kehrte sein Geist wieder, und er lebte auf. Sein innerer Mensch lebte wieder auf, er konnte wieder als Lebendiger vorangehen. Psalm 31: In deine Hände befehle ich meinen Geist, ein Wort, das Jesus am Kreuz gebraucht in Lukas 23, Vers 46. Lukas 23, Vers 46. Das befindet sich in Psalm 31, Vers 6. Der Leib stirbt, aber der Geist geht zu Gott. Psalm 146. Psalm 146, Vers 4. Sein Geist fährt aus, er wird wieder zu Erde. An dem Tage sind alle seine Vorhaben vernichtet. Wenn der Mensch stirbt und auseinanderklafft, der eine Teil ist Geist, der andere Teil Erde. Sprüche 20. Sprüche 20, Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jahwes. Sie durchforscht alle Kammern des Leibes. Wieder die Zweiteilung, wobei der innere Geist heißt. Prediger 12. Prediger 12, Vers 7. Und der Staub wieder zur... Entschuldigung. Das ist mitten in einem Satz. Und das Rad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde wird, wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Dasselbe Bild. Matthäus 27, Vers 50. 27, Vers 50. Wenn Jesus stirbt, gibt er den Geist auf, heißt es. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Wenn Stephanus stirbt, betet er: Nimm meinen Geist auf. Vers 59. 1. Korinther 5, Verse 3 bis 5. Ich zwar dem Leibe nach abwesend, dem Geiste nach aber anwesend bin, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der solches begangen hat, beschlossen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft des Herrn Jesus Christus vereinigt hat, den Betreffenden dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist, der eigentliche Mensch, der Innere, gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Unser Thema ist jetzt nicht die Problematik des Vorgehens, sondern die Sicht des Menschen hier. Kapitel 7, Vers 34. 7, Vers 34. So ist auch die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei am Leibe und am Geiste. Kolosser 2, Vers 5, da spricht Paulus ebenfalls von seiner Gegenwart unter den Kolossern im Geiste. Und Jakobus 2, oder Hebräer noch zuerst, Hebräer 12, Vers 9, Gott ist der Vater der Geister. Das heißt, der eigentlichen Menschen. Er hat gesprochen davon, dass die Väter den Leib zwar züchtigen können, aber Gott ist ein Vater des inneren Menschen. Und Jakobus 2, Vers 26, dort sagt der Schreiber, der Leib ist tot ohne Geist. Wenn der innere Teil, welcher Geist heißt, weg ist, ist der Leib ohne Leben. Römisch 4, Doppelpunkt. Nun noch einige Schriftstellen, in welchen beide Begriffe, Geist und Seele, auswechselnd gebraucht werden. Beispiele, wo diese zwei Begriffe auswechselnd für den inneren Menschen gebraucht werden. Hiob 7. Hiob 7, Vers 11. Darum will auch ich meinen Mund halten. Ich will reden in der Angst meines Geistes, in der Betrübnis meiner Seele will ich klagen. Hier haben wir ein Beispiel davon, dass in einer zweiten Zeile dasselbe nur in etwas anderen Worten gesagt wird. Und hier werden Geist und Seele auswechselnd gebraucht. Jesaja 26. Jesaja 26, Vers 9. Meine Seele begehrte deiner in der Nacht, und mein Geist in mir sehnte sich nach dir. Da spricht er von seiner eigentlichen, persönlichen, das heißt von Verlangen seiner Person. Seine eigentliche Person, er selbst, ist ein Geist beziehungsweise eine Seele. Kapitel 57, Kapitel 57, Vers 16. Ich hadere nicht ewiglich und zürne nicht ohne Ende, denn der Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Seele und Geist werden auswechselnd gebraucht. Und Lukas 1, noch eine Stelle im Neuen Testament. Lukas 1, die Verse 46 und 47. Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Retters, dass er angesehen, in Vers 46, ja, das ist in die zwei Verse, ja. Seele und Geist werden hier auswechselnd gebraucht. Wir sagen also, der Mensch hat eine äußere und eine innere Seite. Eine sichtbare sowie eine unsichtbare. Und diese zwei Seiten entsprechen den zwei Welten, in welche Gott den Menschen gestellt hat. Der Mensch ist das einzige Wesen, das in zwei Welten wohnt, in der materiellen und in der geistigen. Und das kann er, weil er eben beides ist. Leiblichkeit und Geistlichkeit. Wir kommen zu Arabisch 2 und machen eine weitere Aussage. Wir haben gesagt, der Mensch ist zwei in seinen Grundbestandteilen. Jetzt machen wir die Aussage, der Mensch ist drei. Aber dies, was seine Funktion betrifft, funktional, in der Funktion ist der Mensch drei. Hier sind es besonders zwei Texte, die uns hierauf aufmerksam machen. Folgende Texte weisen darauf hin. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch gänzlich, und euer Wesen, der Geist und die Seele und der Leib, sei bei der Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus, so bewahrt, dass es ganz und heil ist und ohne Tadel. Und Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Lebendig ist das Wort Gottes, und wirksam und schärfer denn jedes zweischneidige Schwert, und es fährt durch bis zur Teilung beides, der Seele und des Geistes, der Gelenke und auch des Marks, und urteilt über Gedanken und Absichten des Herzens. Herz ist hier der innere Teil des Menschen. Das Herz hat Gedanken und Absichten. Diese werden jeweils geteilt. Jetzt müssen wir sorgfältig lesen. Der Apostel oder der Schreiber, besser, sagt nicht, dass Seele von Geist geteilt wird, sondern er sagt, dass beides geteilt wird. Die Seele wird geteilt und der Geist wird geteilt. Wir haben also zwei scheinbare Bestandteile. Jetzt müssen wir uns fragen, wie verhält sich das Wort, der Gebrauch des Wortes Seele und der Gebrauch des Wortes Geistes hier zu dem Gebrauch dieser beiden Wörter, den wir bisher gesehen haben. Der Schreiber sagt, das Wort Gottes ist imstande, das, was Seele ist, von Seele zu unterscheiden. Es gibt also offensichtlich etwas in der Seele, das gut sein kann, und etwas, das nicht gut sein kann. Etwas beim Geist, das gut sein kann, und etwas, das nicht gut ist. Und dieses unterscheidet das Wort Gottes. Es durchleuchtet den ganzen inneren Menschen und hilft ihm zu verstehen, was Recht und Unrecht ist. Dies bereitet den Leser vor für das, was er in Kapitel 5 zu diesem Thema sagen wird. Aber wie verhält es sich nun mit diesen zwei Begriffen Seele und Geist? Was uns auffällt, ist, dass mit der Begegnung von Geist und Materie beim Menschen ein drittes Element hinzugekommen ist. Vielleicht kann ich eine Schiffruhr machen. Das ist der Raum des Menschen. Sein Leib. Jetzt bei der Schöpfung formt Gott zuerst die Hülle, den Leib, und versieht ihn mit dem Boden des Lebens. Und bei diesem Vorgang entsteht offensichtlich etwas Drittes. Der Substanzen sind nur zwei. Es hat nur zwei Substanzen oder Grundbestandteile, das Äußere und das Innere. Aber diese zwei sind so verzahnt, so zusammengenäht, dass offensichtlich ein drittes Feld entsteht. Denn dieser innere Mensch ist ein Teil des Äußeren, geht in ihn hinein. Und dieses Feld dann sollte dies eigentlich mit kleinen Schritten so zeichnen. Denn der eigentliche innere Mensch ist immer noch dieser. Ja? Aber dort, wo der innere Mensch, dort an diesen Stellen, wo der innere Mensch mit dem Äußeren
entsteht ein drittes Phänomen, nicht eine Substanz, ein Phänomen. Deshalb sprechen wir von Funktion. Wenn der Mensch in Funktion tritt, wenn er handelt, wenn er denkt, dann gebraucht er seinen Leib. Der innere Mensch benutzt wie ein Werkzeug den äußeren, so wie eine Feder, das heißt ein Kugelschreiber, meine verlängerten Finger sind. Ich brauche den Kugelschreiber eigentlich nicht, oder besser, an diesem paar Chancen zu schreiben, aber ich könnte ja auch meinen Finger in die Tinte tauchen, ja, könnte schreiben. Aber das hilft mir. So ist der Leib, solange der Geist im Leib ist, das Instrumentarium des inneren Menschen. Und während das geschieht, geschieht etwas, ein Drittes, und obwohl vorher der innere Mensch Seele oder Geist genannt werden konnte, haben wir jetzt Seele und Geist. Das heißt, die zwei Wörter werden jetzt ein wenig anders zum Unterschied zueinander gebraucht. Hier in diesem Gebrauch heißt Geist der rein geistige Teil und Seele heißt der mit dem Leib verflochten ist. Und so haben wir im Phänomenal drei Teile, Leib, Seele und Geist. Aber nicht drei Substanzen, sondern drei Erscheinungsformen. In diesem Sinne könnte man sagen, die Seele verflüchtigt sich, wenn der Mensch auseinandergegangen ist. Aber Vorsicht mit der Aussage, die Seele stirbt. Sie vergeht, nicht so. Nur in diesem speziellen Sinne hören wir auf, von Seele zu sprechen, aber insofern der ganze innere Mensch Seele oder Geist heißen kann, sagen wir, die Seele entflieht ihm, so wie die Bibel das auch tut. Doch wir sprechen davon, wenn wir im Leben bleiben oder es schwer haben mit dem Verdienen von Brot, wir haben Mühe, Seele und Geist Seele und Leib beieinander zu halten. Ja. Uns fällt also auf, dass mit der Begegnung von Geist und Materie, das heißt Leiblichkeit beim Menschen, ein drittes Element hinzukommt. Dieses dritte Element in Abgrenzung zu den anderen zwei zu beschreiben, fällt nicht leicht. Geist ist der innere oder der rein innere Mensch in diesem Fall, Seele der innere Mensch in Beziehung zum Körper. Spürt der Geist den von ihm bewohnten Körper, so spricht man Seele. Also vernimmt der innere Mensch den äußeren Mensch, dann spricht er an dieser Stelle von Seele. Oder sieht ein anderer den vom Geist bewegten Körper, so kann er von Seele sprechen. So kann die Schrift sagen, der Mensch wird zu einer Seele. Das heißt, das Ganze kann dann auch Seele genannt werden. Normal geht es zu, wenn der Geist Gottes mit unserem Geiste in unserem Körper wohnt. Beim neuen Menschen, beim Wiedergeborenen, ist es so, dass der Geist Einzug hält in den Menschen und dieser Geist wohnt im inneren Menschen. Und weil der innere Mensch im Leib wohnt, wohnt der Geist auch im Leib. Und deshalb kann Paulus sagen, der Leib ist der Tempel des Geistes. Aber er ist der Tempel oder das Gehäuse beides, des Geistes Gottes und meines Geistes, weil sein Geist in meinem Geiste wohnt. Und wenn der Geist Gottes im Menschen wohnt, dann kann der Mensch wieder normal funktionieren. Und davon spricht Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Das möge jetzt so sein, dass wir normal funktionieren. Das nennt er Heiligung. Euer ganzes Wesen, Leib, Seele, Geist in der Funktion möge geheiligt werden. Gesund werden. Pfarrer Hoffmann, der wohl jahrelang auf St. Geschone war und dann auch an der Väter in Basel. Wir waren mal zusammen auf einer Heiligungskonferenz auf St. Geschone. Da hat er über dieses Thema gesprochen. Fand ich sehr gut. Ich wünschte, ich könnte heute noch die Kassette kriegen. Hat das sehr gut formuliert. Die zwei in Koordination, wenn die drei in gesunder Koordination wirken, dann funktioniert der Mensch normal. Das geschieht natürlich mit Hilfe des Geistes Gottes. Wenn der Geist Gottes also mit unserem Geiste in unserem Körper wohnt und neues Leben, neue Seele also entstehen lässt, orientiert sich unser Geist dann nach dem Geiste Gottes, so ist das Verhalten geistlich, entspricht dem Heiligen Geist. Wohnt Gottes Geist nicht im Menschen, so ist der Geist des Menschen für Gott tot, nicht an für sich, sondern es ist ein Riss zwischen unserem Geist und Gottes Geiste, und Gott kann ihn nicht so lenken, weil der Mensch sich nicht lenken lässt. Und es ist ein Bruch da, und das nennt die Bibel Tod, Trennung. Die von Gott gelösten Grundtriebe im Menschen bewirken dann eine Sichtbarkeitsorientierung. Davon wollen wir noch sprechen, aber in 1. Johannes 2, Vers 16 heißt es, dass alles, was in der Welt ist, in der Beziehung zum Menschen, drei Lüste darstellt, zu genießen, Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Leben, wir kommen noch auf dieses, aber wenn der Mensch nicht erlöst ist, dann wird sein Leben, dein ganzes Leben, sagt Johannes, alles was in der Welt ist, sein ganzes Dasein in dieser Welt wird von diesen dreien bestimmt. Nicht von Gott. Und das heißt, er wird sichtbarkeitsorientiert, diesseitsorientiert handelt er. Einmal. Wohnt Gottes Geist nicht im Menschen, so ist der Geist des Menschen für Gott tot, die von Gott gelösten Grundtriebe, die Lüste, im Menschen bewirken dann eine Sichtbarkeitsorientierung des Geistes, so dass seelisches Wesen dominierend ist. Der Mensch ist nicht geistig, sondern seelisch in seiner Bewegung, in seiner Funktion. Fleisch ist nicht nur Materie, sondern im Fall des Menschen von Geist beseelte Materie. Fleisch ist vom Geist, das heißt vom menschlichen Geist beseelte Materie. Der Leib, wenn er bewohnt wird von einer lebenden Seele, dann kann der Leib oder das ganze Fleisch genannt werden. Wenn die Seele entflieht, dann wird der Leib zu Leiche. Aber lebt er, dann kann der Leib auch Fleisch genannt werden, weil er beseelt ist. Die Materie ist beseelt. Weil der Geist aber von Gott getrennt ist, bei einem nichtgläubigen Menschen, hat er keine Herrscherkraft. Wo ein Mensch nicht vom Geist Gottes bestimmt wird, hat der innere Mensch nicht die Möglichkeit, sich selbst, sprich sein Leben, zu beherrschen. Und sein Denken wird von den Trieben des Fleisches bestimmt, von diesen drei Lüsten, die über den Fleisch funktionieren. Er funktioniert also falsch, diesseitigkeitsorientiert. Dieses ist beim Unwiedergeborenen eine Lebensweise. Der Einzug des Geistes Gottes bringt neues, himmlisches, ewiges Leben, und als Heiliger Gottes beginnt der Christ oder beginnt der Geist des Menschen einen heilenden, gesundenden Prozess des Umdenkens und Andershandelns. Leib, Seele und Geist zu heiligen, 1. Thessalonicher 5, heißt, die Handlungsfelder, die sind Handlungsfelder, Leib, Seele und Geist zu heiligen, heißt, die Handlungsfelder zu heiligen und ein urnormales Verhältnis in der Lebensfunktion des Menschengeistes im Körper und zu ihm herzustellen. Also eine gesunde Funktion der drei miteinander herzustellen. Der Unterschied zwischen Geist und Seele ist also funktional. Wo wir einen Unterschied machen, ist das ein funktionaler Unterschied, nicht ein wesenhafter Unterschied. Seele ist hier einfach die Verflochtenheit des inneren Menschen mit dem Äußeren, das mehr Sinnliche im Gegensatz zum mehr Rationalen. Wo wir Seele und Geist unterscheiden, da denken wir an Seele als mehr Sinnliches und den Geist als mehr Rationales. So viel zur Grundstruktur des Menschen. Das war Groß A, zur Grundstruktur des Menschen. Der Mensch ist also in seinen Grundbestandteilen zwei. Mit einem Fremdwort sagen wir dichotom, zweiteilig. In seiner Funktion ist der Mensch trichotom. Nicht in der Substanz, sondern in seiner Funktion ist er dreiteilig. Trichotom. Als Wesen ist der Mensch aber monistisch. Das sind drei Wörter. Ich glaube, man kann sie schreiben, so wie man sie hört. Monistisch. Das heißt, er ist eine Einheit. Im Grunde ist der Mensch eine Einheit und kann auch einfach Seele oder Geist genannt werden, wenn ein innerer Mensch im äußeren Menschen wohnt. Dann kann die Bezeichnung für den inneren Menschen, für den ganzen Menschen gebraucht werden. Und dieses ist der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist nie, dass Leib oder Seele, der äußere oder innere Menschen, alleine da ist. Das ist unnormal. Das kommt durch die Sünde, dass das geschehen muss. Aber wenn Gott seinen Plan wiederherstellt, dann wird der Mensch wieder als eine Einheit, monistisch wird er dann dastehen. Ein innerer in einem äußeren Mensch. Nur in diesem Fall wird der äußere Mensch dann etwas stärker vom Inneren gekennzeichnet sein. Wir kommen zu Groß B. Groß B. Punkt. Und sprechen von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Ich will zuerst etwas Grundsätzliches sagen und dann will ich von den Zügen der Gottesebenbildlichkeit sprechen. Also Arabisch 1, Punkt, Grundsätzliches. Die Verwandtschaft zwischen Mensch und Gott wird in der Schrift mit Gottesähnlichkeit oder Gottesebenbildlichkeit zum Ausdruck gebracht. Von dieser Ebenbildlichkeit zeugt sie an folgenden Stellen. 1. Mose 1 haben wir die bekannte Stelle. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Verse 26 und 27. In Kapitel 5 begegnet uns dieser Gedanke wieder. Adam zeugte ein Kind in seinem Bilde. Kapitel 5, 1 und 2. Weil Adam im Bilde Gottes geschaffen wurde, war sein Sohn Seth auch ein Bild Gottes. Kapitel 9, Vers 6. Kapitel 9, Vers 6. Da wird der Mensch eben immer noch als Ebenbild Gottes betrachtet. Und soll also entsprechend respektiert werden. 1. Mose 9, Vers 6. Apostelgeschichte 17. Diese Stelle will ich lesen. Sie ist etwas anders formuliert. Apostelgeschichte 17, Verse 28 und 29. In ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, Gott ist um uns herum. Er ist nicht weit weg. Er ist allgegenwärtig. Deshalb leben wir, weben wir und sind wir in ihm. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung, gleich. Paulus sagt, das entspricht nicht unserer Gottesebenbildlichkeit, Gott so herabzuziehen. Denn da, solche Bilder sind ja noch unter uns. Sie sind eigentlich nicht Bilder von Menschen. Der Mensch ist ein Bild von Gott. Gott ist höher, denn der Mensch nicht niedriger. 1. Korinther 11, Vers 7. Da wird der Mann erinnert daran, dass er im Bilde Gottes geschaffen wurde und soll sich entsprechend verhalten. Und Jakobus 3, wenn von der Zunge gesprochen wird, wird wieder an die Ebenbildlichkeit Gottes erinnert. Jakobus 3, Vers 9. Das sind Stellen, die uns einfach sagen, mitteilen, dass es so etwas gibt. Nun müssen wir das im Näheren studieren. Und ich will jetzt von der Funktion und dem Wesen des Menschen sprechen. In manchem sind wir noch gottähnlich, in manchem sind wir nicht mehr gottähnlich. Das wird dann mit der Zeit, glaube ich, klar, wo das aufhört und immer noch, wo es immer noch der Fall ist. Die Gottesähnlichkeit des Menschen zeigt sich grundsätzlich an mehreren Stellen seines Wesens, das heißt des Wesens des Menschen. Wir sprechen also von verschiedenen Zügen und zuerst von der personalen Ebenbildlichkeit. Arabisch 2, die personale Ebenbildlichkeit des Menschen, das ist der erste Zug. Das heißt, der Mensch ist wie Gott, weil er eine Person ist, wie Gott eine Person ist. Die Bibel beschreibt Gott sowohl als den Menschen als Persönlichkeit. Jeder hat eine Fähigkeit, Gott sowohl als der Mensch, hat eine Fähigkeit zum Denken, eine Fähigkeit zum Empfinden und zum Entscheiden. Der Mensch hat, wie Gott, also, wir sagen allgemein, Verstand, Gefühl und Wille. Nein, nein. Hebräisch-Kenner haben hier ständig Probleme. Es werden beide Ausdrücke gebraucht in 1. Mose 1. Aber es ist wohl etwas schwer, da zu unterscheiden. Und vorläufig, auch wenn das möglich wäre, wollen wir sie einmal als auswechselbare Begriffe verstehen. Der Mensch hat, wie Gott, also Verstand, Gefühl und Wille. Wir besprechen diese Fähigkeiten im Einzelnen. Wir unterteilen also Arabisch 2, klein a, Punkt. Wir nehmen zuerst die intellektuelle Fähigkeit. Wenn der Mensch Verstand hat, dann sprechen wir von einer intellektuellen Fähigkeit. Und an dieser Stelle ist er wie Gott. Gott hat Intellekt, er kann denken. Wir unterteilen wieder. Jetzt geht's in die Forschung. Diese Fähigkeit, die intellektuelle Fähigkeit, kennt mehrere Aspekte. Die intellektuelle Fähigkeit, die Denkfähigkeit des Menschen, kennt verschiedene Aspekte. Und es ist sehr interessant zu lesen, wie verschiedene Denker sich selbst verstanden haben, im Denken und das Denken schlechthin. Es ist bis heute wohl nicht ganz leicht, es ist wohl nicht ganz erforscht, wie der Mensch eigentlich denkt. Aber ich gebe Ihnen meinen Versuch, die Denkbereiche einmal aufzuteilen. Erstens, Römisch 1, Doppelpunkt. Die intellektuelle Fähigkeit hat ein Wahrnehmungsvermögen, das ist wohl das Erste. Ein Wahrnehmungsvermögen. Der Mensch begegnet Information und hat die Fähigkeit, sie aufzunehmen, wahrzunehmen. Er nimmt auf, zunächst einmal, und registriert. Römisch 2, Doppelpunkt, da haben wir das Erinnerungsvermögen. Das Erinnerungsvermögen. Er vermag, Aufgenommenes und Gespeichertes wieder zurückzurufen ins Bewusstsein. Es war im Unterbewusstsein und er kann es hervorrufen ins Bewusstsein. Und das nennen wir Erinnerung. Er erinnert sich oder entsinnt sich. Dieses Vermögen hat er. Jetzt kommt das dritte Vermögen, Römisch 3, Doppelpunkt. Das Beziehungsvermögen. Das Beziehungsvermögen. Der Mensch hat die Möglichkeit, verschiedene Informationen in Beziehung zueinander zu bringen. Manchmal werden diese assoziiert, manchmal in Kontrast gestellt. Manchmal werden sie verbunden, manchmal voneinander unterschieden. Aber er hat die Möglichkeit, alle Informationen miteinander in Beziehung zu bringen, ob verbindend oder auseinanderklaffend. Er hat also die Möglichkeit zu bewerten und zu kategorisieren. Er hat die Möglichkeit zu bewerten, zu kategorisieren. Das heißt, in verschiedene Nischen zu platzieren. Der Mensch tendiert dazu, alles einer kleinen Nische zuzuordnen. Oh, das gehört dahin. Wenn, das ist sehr interessant, heute ist es nicht mehr so der Fall, heute sind die Dorfleute, die Dorfmenschen, wie Stadtmenschen durch die Massenmedien und so weiter. Aber früher, wo die Dörfer noch abgeschiedener lebten, dann war es interessant, einen Dorfmenschen zu beobachten in der Begegnung mit Neuem. Wenn das fremd war, dann versucht er zunächst einmal das einzuordnen. Oder denken Sie an Ihre eigene Kindheit vielleicht. Sie begegneten vielleicht beim Zoo ein neues Tier. Ja. Dann zunächst versucht man, wenn das nicht zu viel ist, das einzuordnen. Und dann gibt es diese schönen Väterwitze, wenn das Kind noch nie eine Kuh gesehen hat, dann kann der Vater sagen, schau, da ist ein Reh. Ja? Oder der Bruder sagt zur Schwester, da ist ein Reh. Und das kleine. Ja? Oder eins der Kinder sieht ein Reh, kennt aber die Kuh. Ah, das sieht, ja, das ist eine Kuh. Versucht das einzuordnen. Und jetzt muss überlegt werden, ist das dasselbe oder ist es etwas Neues? Ja? Und jetzt kommt jetzt kommt eine neue Kategorie. Und pädagogisch ist es nun wichtig, wenn man etwas Neues bringt, dass man zuerst mit dem Bekannten verbindet und dann von dort her zum Neuen übergeht. Das ist eine grundsätzliche pädagogische Regel. Der Mensch hat also ein Beziehungsvermögen oder ein Vermögen in Beziehung zu bringen, zu verbinden oder zu kategorisieren. Viertens, Römisch 4, Doppelpunkt. Der Mensch hat ein Vorstellungsvermögen. Ein Vorstellungsvermögen. Er hat die Fähigkeit, Vernommenes, Wahrgenommenes in den Raum seines Bewusstseins hängen zu lassen, dort gleichsam an eine Leinwand zu bringen und dieses anzuschauen. Und dieses können ganz neue Zusammenhänge sein oder Konstellationen sein, sodass er träumen kann. Er kann sich etwas ganz Neues vorstellen. Und wenn jemand hier stark ist, wenn dieses Vorstellungsvermögen stark ist, dann haben wir praktisch einen Erfindergeist. Der hat die Möglichkeit, Neues sich vorzustellen. Und dann fragt er sich, könnte das jetzt in der Praxis so gehen? Das kommt zunächst einmal aus der Vorstellungskraft. Römisch 5, Doppelpunkt. Der Mensch hat Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein gehört auch zu seiner intellektuellen Fähigkeit. Der Mensch hat eine Fähigkeit, sich selbst als Objekt zu empfinden. Er kann mit sich selbst reden. Er kann mit sich selbst denken. Er kann sich selbst projizieren wie eine zweite Person, sich selbst verobjektivieren und dann immer noch als Subjekt handeln. Er kann also zu gleicher Zeit Subjekt und Objekt sein in seinem Denken. Er hat dazu die intellektuelle Fähigkeit. Er hat Selbstbewusstsein. Er weiß um sich selbst. Interessant ist, dass jetzt noch ein drittes hinzukommt. Er ist sogar fähig, sich seines Selbstbewusstseins fähig zu sein, gewahr zu sein. Er kann mit sich selbst sprechen und dann kann er noch als Dritter dieses Gespräch beobachten. Er weiß um sein Selbstbewusstsein. Ja? So tief geht dieses Selbstbewusstsein, dass er es fast zweimal kennt. Römisch 6. Jetzt kommen wir zu einem größeren Bereich, zu einem stärkeren Aspekt seiner intellektuellen Fähigkeit. Zu dem, was wir normalerweise Gewissen nennen. Aber die Bibel spricht von einem Mitwissen. Das griechische Wort Synaedesis bedeutet Mitwissen. Es ist ein Wissen, das uns mitgegeben wurde in der Schöpfung. Und jeder Mensch hat es. Es sieht nicht gleich aus, inhaltlich, und deshalb auch nicht, oder auch nicht funktionsmäßig, aber es ist überall da. Eins der schönsten Besprechungen dieses Phänomens haben wir bei C.S. Lewis, im ersten Kapitel, über das Gewissen. Sehr gut. Der Mensch hat ein Wissen, das ihm mitgegeben wird in der Wiege, und halten wir einmal fest zunächst, es scheint wenigstens drei Arten des Mitwissens zu geben. Es scheint drei Arten von Mitwissen zu geben. Und wir unterteilen wieder Groß A, Doppelpunkt. Der Mensch hat einen Sinn für das Wesen des Seienden. Er hat einen Sinn für das Wesen des Seienden. Nach der Pause. Und jetzt kommt die andere. Nachher will ich dann hierauf eingehen und zeigen, Beispiele geben.